Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Börse Online. Mein Name ist Marek Kopocz, Leitung Digital. Und heute freue ich mich sehr, über wissenschaftliches Investieren mit Professor Martin Weber zu sprechen. Hallo, Herr Professor Weber, schön, dass Sie da sind.
Herr Kopocz, freue mich, dass Sie Interesse haben.
Ja, wir wollen heute nämlich besprechen, warum es eventuell ein großer Fehler ist, Einzelaktien an der Börse zu kaufen, wie Anleger allgemein in dieser aktuell sehr unruhigen Börsenphase möglichst wenige Fehler begehen, ja und warum wissenschaftliches Investieren unter Umständen überlegen ist. Darüber wollen wir heute sprechen. Lassen Sie uns mit drei schnellen Frage-Antwort-Spielchen reinstarten, Herr Professor Weber. Wissenschaftliches Investieren ist?
Breit diversifiziert, kostengünstig und mit ruhiger Hand und Strategie anlegen.
Der schlimmste Fehler von Anlegern ist?
Hin und her, taschenleer und keiner langfristigen Strategie folgen.
Und Einzelaktien würde ich?
Mich darüber freuen, wenn ich was lese, aber nicht zum Investieren benutzen.
Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Börse Online. Ja, Professor Weber, Sie kennt man von dem berühmten Arero-Weltfonds, der ja für Aktien, Renten, Rohstoffe steht. Und da investieren Sie ja wissenschaftlich. Was bedeutet das für Sie?
Na, wissenschaftlich ist, wie wir eben gesagt haben, kostengünstig. Das ist ja die Kostenquote beim Fonds ist akzeptabel. Breit diversifiziert über verschiedene Anlageklassen. Sie haben sie angesprochen, Aktien, Renten, Rohstoffe, Aktien international nach der Idee, auch nach dem Konzept, nämlich nach dem Bruttoinlandsprodukt und Renten und Rohstoffe, dass man die Anlagenklassen abgebildet hat und dieser Strategie folgen, das ist die Idee des Fonds. Und das ist eine Sache, die sich jetzt seit fast 16 Jahren eigentlich gut bewährt hat.
Was ist Ihrer Meinung nach so der Vorteil von wissenschaftlichem Investieren und was wäre dann unwissenschaftliches Investieren?
Na, das Vorteil ist, man muss sich mal überlegen, was an der ganzen Sache wissenschaftlich ist, weil es ja einfach sehr einfach anhört. Das ist ja eine Heuristik, wenn Sie sagen 60, 25, 15. Das Wissenschaftliche ist, dass bei der Portfoliooptimierung, die man ja betreiben soll, dass die Heuristik eigentlich ganz gut ist und man das nachweisen kann wissenschaftlich, dass die Heuristik, die einfach ist, trotzdem relativ gut ist. Man meint ja immer, dass man irgendwie das ganz komplex machen muss, ein wissenschaftlich komplex, aber das Wissenschaftliche ist der Beweis, dass die Heuristik ganz gut ist. Das kann man einfach, vielleicht ganz einfach erklären. Wenn man eine wirklich mathematische Optimierung betreibt, müsste man die Aktienrenditen vorhersagen können. Und wenn man die Aktienrenditen ein bisschen anders vorhersagt, kommt ein ganz anderes Portfolio raus. Das heißt, das Ergebnis des optimalen Portfolios ist sehr, sehr sensitiv bezüglich der Annahmen. Da man die aber nicht weiß, ist es besser, eine Heuristik zu benutzen. Das ist die eigentliche wissenschaftliche Erkenntnis.
Sie haben auch gesagt, Einzelaktien, da würden Sie dann halt die Nachrichten lesen und verfolgen, aber eher nicht investieren. Warum? Und für viele Leute ist doch gerade so dieses so auch mal ein bisschen riskanter anlegen, mal ein bisschen was wagen bei Einzelaktien, so das, was es dann auch spannend macht.
Naja, das ist alles in Ordnung. Ich würde auch den Leuten empfehlen, die diese Spannung brauchen, in Einzelaktien anzulegen. Aber früher hieß es mal Core Satellite. Man hat also sein Hauptvermögen, legt man in einer Strategie wie bei Arero oder ähnlichen Strategien an. Und dann kann man immer noch ein paar Prozent seines Portfolios in Tesla oder wie heißt es, nicht Nivea, Niveda oder irgendwas in die Richtung anlegen. Das ist alles schon in Ordnung. Aber zur langfristigen Vermögensoptimierung ist es nicht. Es ist einfach zu riskant, wenn man das Risiko einer Tesla-Aktie oder auch einer VW-Aktie oder was auch immer man in Deutschland nehmen will, anguckt, Risiko gemessen als Volatilität, ist das durchschnittlich 2-, 3-, 4-mal so hoch wie eine breit diversifizierte Anlage über mehrere Assetklassen. Und das Tolle ist, das Risiko bekommt man nicht bezahlt. Und das ist eben das Schlechte dabei.
Ja, der war auch schön. Nivea oder Nvidia, man suche den Unterschied. Ja. Aber Herr Professor Weber, kommen wir dann nochmal zum Arero-Weltfonds. Da ist es ja so, Sie haben es auch schon kurz angesprochen, 60% liegen in Aktien-ETFs, 25% in europäischen Staatsanleihen, sage ich jetzt mal, und 15% in Rohstoffen. Können Sie uns da nochmal kurz zu dieser Aufteilung erzählen? Ja, wie kamen Sie dazu? Warum sagten Sie genau, das ist es?
Also wenn man erst die große Aufteilung nimmt und nicht in die Aktienaufteilung reingeht, haben wir uns überlegt, was sagt die Literatur? Wir gucken mal, was sie sagt und sie finden alles Mögliche. Sie finden 50 Aktien, sie finden 70 Aktien und so weiter. Ja. Und als Wissenschaftler muss man natürlich ehrlich sagen, dass man ex ante, das heißt bevor man anlegt, nicht sagen kann, ob 60, 25, 15 richtig ist oder 55, 30, 20 oder was auch immer in der Richtung. Es ist ungefähr. Ne? Man, die Zukunft ist nicht vorhersehbar. In manchen Sachen ist vielleicht ein bisschen weniger, mehr Aktien. Aber mit 60, 25, 15 liegt man gut. Das ist zunächst mal die Hypothese. Das haben wir dann getestet, indem wir die Kapitalmarktdaten von, ich muss nachgucken, 35, 40 Jahren genommen haben. Und da kommt das sehr gut raus. Das hängt dann immer davon ab, wie die Renten laufen. Die sind jetzt mal eine Zeit lang gut gelaufen, schlecht gelaufen. Sie können es vorher nicht sagen. Deswegen ist diese Heuristik, ich habe eben schon von Heuristik gesprochen, für einen normalen Privatanleger eigentlich den Weg, den er gehen soll oder sie gehen sollte.
Bei den Aktien ist dann das Besondere, da setzen Sie ja auf ETFs, aber nicht marktkapitalisierungsgewichtet, also so wie es man von den meisten kennt, etwa dem MSCI World, sondern eher BIP-gewichtet, also von der Wirtschaftskraft. Und das sorgt dafür, dass etwa die Emerging Markets einen sehr großen Anteil mit 29% von diesen 60% ausmachen. Holt man sich da aber nicht dann auch ein gewisses Risiko mit den Emerging Markets rein?
Ja, also zwei Sachen. Wir setzen nicht auf ETF, sondern wir sind ja praktisch ein ETF, also im Schlafrock. Also es ist nicht so, dass wir Einzel-ETFs kaufen, sondern wir kaufen die Aktien direkt. Warum machen wir das Marktkapitalisierungsgewichte? Also zunächst mal die einfache Sache ist, wir hatten eine Idee. Wir wollten die Schornsteine der Welt abbilden. Und dann guckt man halt, wo mehr Schornsteine sind. Und es ist nun mal, in Indien stehen mehr Schornsteine als in Holland. Und deswegen ist diese Übergewichtung der Emerging Markets eigentlich keine Übergewichtung, sondern eine reale Abbildung des Weltgeschehens. Wir müssen es von unserem Eurozentrieren mal runterkommen und wir sind nicht an der Nabel der Welt. Der Nabel der Welt ist vielleicht in Indonesien, aber nicht bei uns hier. Ne? Und deswegen ist diese BIP-Gewichtung keine schlechte Sache, weil wir die Wirtschaftskraft der Welt abbilden wollen und zusätzlich kommt es auch empirisch raus, wobei man nicht weiß, was in der Zukunft ist. Wenn ich mir das mit dem Risiko überlege, was Sie genau natürlich völlig richtig sagten, ist das, was wir sagen. Wenn Sie einen Inder fragen, sagt er, in Deutschland investieren, ach Gott, nee, viel zu riskant. Ne? Diese abschlaffende Nation, finde ich nicht, wir sind dynamisch und alles, aber diese abschlaffende Nation, deswegen ist es, muss eine Strategie haben, ein Konzept haben. Ne? Und das ist das Konzept der Schornsteine der Welt und also der Wirtschaftskraft der Welt.
Dann setzen Sie auch auf 25% europäische Staatsanleihen. Wie kann man sich das vorstellen und warum, nur Europa?
Also wie kann man sich das vorstellen? Es gibt einen Index, der das abbildet und wir haben ja die zugrunde liegenden Indizes von Selective, dem großen Vorteil, dass sie wesentlich billiger sind als andere Indizes, die ich nicht nennen möchte. Und warum? Da haben wir lange diskutiert, auch ob man Unternehmensanleihen nimmt, ob man internationale Staatsanleihen nimmt und so weiter. Aber es ist letztendlich auch da eine empirische Sache, weil wir haben auch da gerechnet und es kommt eigentlich nichts Besseres raus. Ne? Also die Staatsanleihen decken ja das Zinsänderungsrisiko ab und gewisses, also Währungsrisiko. Und wenn Sie natürlich eine Staatsanleihen, zum Beispiel US-amerikanische Staatsanleihen oder indonesische Staatsanleihen, Indonesien ist ja deutlich größer als Deutschland zur Erinnerung gesagt, wenn ich da investiere, habe ich das Währungsrisiko. Und das Währungsrisiko bekomme ich nicht vergütet in Form einer Risikoprämie. Wenn ich in eine Aktie investiere, bekomme ich eine Risikoprämie. In die Währung bekomme ich keine Risikoprämie. Und es zeigt sich auch empirisch, dass man keine Mehrrendite erwarten darf. Und deswegen haben wir gesagt, lassen wir es weg. Dasselbe gibt bei Unternehmensanleihen. Das ist auch ein guter Punkt, wo man auch unterschiedliche Meinungen sagen kann. Es ist alles in Ordnung. Aber das Unternehmensrisiko ist im Aktienmarkt schon abgebildet. Und deswegen ist es für unsere Ansicht sauberer zu trennen. Ich habe das unternehmerische Risiko im Aktienmarkt. Das ist ja auch, gucken wir manche Unternehmen jetzt an. Ich will nicht nur Wirecard erzählen, auch andere, wo das auch wirklich schlagend ist. Und der Anleihe ist losgelöst von der Sache und ist rein währungsmäßig und zinsmäßig. Wenn man die Strategie anguckt, ist die ja eigentlich relativ einfach. Und Sie können sie auch gerne nachbilden, habe ich auch überhaupt keine Probleme damit. Aber das Besondere ist eben, das ist die Erkenntnis, dass dieses Einfache, wie ich eben jetzt sage, mit der Heuristik eigentlich ganz gut ist. Ne? Sie brauchen keine indonesische Staatsanleihen, Sie brauchen auch keine Frontier Markets und so weiter in der Richtung. Frontier die einfache Strategie hilft uns, weil eh die Zukunft so unsicher ist, hilft uns in der Abbildung. Wir schwimmen mit, wir sind dabei und das ist das, was wir zur Vermögensanlage, zur Altersvorsorge und so weiter eigentlich machen sollten. Nicht spekulieren, sondern anlegen.
Das ist ein guter Punkt. Und könnte man da so vielleicht sehen, Herr Professor Weber, Sie haben eben auch diese Core-Satellite-Strategie angesprochen, könnte man jetzt zum Beispiel sagen, wenn man trotzdem etwas offensiver anlegen will, man nimmt den Arero-Weltfonds als Core und sagt dann ja, meine Güte, wenn ich jetzt in irgendein paar Einzelaktien noch investieren will, dann gruppiere ich die halt außen drumherum. Oder würden Sie dann so ein bisschen Ihren wissenschaftlichen Ansatz konterkariert sehen?
Nein, das ist völlig in Ordnung. Man muss ja gucken, was die Zielfunktion ist. Die Zielfunktion kann ja oder sollte, also bei mir zumindest, ist es Renditemaximierung. Aber es kann ja genauso gut sein, dass es eine Renditemaximierung plus eine Auseinandersetzung im Aktienmarkt ist. Und wenn das dabei ist, ist das völlig in Ordnung. Ne? Ich bin da auch nicht irgendwie apodiktisch, dass ich das schlecht finde. Ne? Das ist ja gerade gut. Es ist auch vielleicht von der Bevölkerung gut, wenn man sich damit auseinandersetzt mit Aktien, wenn man weiß, was dabei ist. Aber man kann es natürlich auch bei Arero machen. Wir haben ja irgendwo mal eine Weltkarte gehabt, weiß nicht, ob die noch auf der Webseite ist, wo man dann anklickt. Da kann man gucken, in welcher australischen Kupfermine man dabei ist und kann dann die Sachen lesen. Man hat eben dann fast 2000 Kupferminen oder 2000 Aktien, wo man dabei ist. Aber wenn man dann an irgendwas glaubt, ist Core Satellite, finde ich, eine sehr gute Sache. Hat man auch was zum Erzählen und mitzufiebern und liest alle möglichen Zeitschriften mit ganz großem Interesse.
Bevor wir dann auch noch zu den paar Rohstoffe kommen, da eine Nachfrage. Denn es gab ja auch einige Änderungen. Sie sind sozusagen nur noch in Anführungszeichen beratend tätig beim Arero. Vielleicht ein Wort dazu. Und legen Sie denn selbst Ihr Geld nach dieser Strategie an oder sind Sie dann an und für sich doch ein Stockpicker?
Nein, also ich bin immer noch geläutert und lege in Arero an, weil es ist ja im Laufe der Zeit, haben wir uns ja immer wieder überlegt, ne, was könnte man ändern? Ich beantworte die andere Frage gleich. Das ist ja eine Sache, das ist ja das Tolle. Ein Journalist hat mal gefragt, ich habe mal gesagt, das ist der beste Fonds. Und dann sagt ein Journalist, das erzählen sie alle. Da sage ich, ja, aber wir könnten es ja anders machen. Wenn wir überzeugt werden, und wir sind wirklich nicht schlecht in der Forschung, wenn wir überzeugt werden, dass es anders besser wird, würden wir es anders machen. Es ist ja kein Problem, die Unternehmensanleihen dazu zu nehmen, ne, aber wir glauben es einfach nicht. Ne? Und deswegen lege ich natürlich in der ganzen Sache noch an und bin froh und glücklich, wenn man die Rendite die letzten fast 16 Jahre anguckt, von 6,6 ungefähr. Und das Tolle ist ja, die Volatilität, das Risiko ist ja super gering. Der ist im Moment Risikoklasse 3 von 1 bis 7. Ne? Das ist ja für einen Fonds fast sensationell. Ne? Und ich bin auch beratend tätig, aber habe mich rausgezogen, das ist eben das Alter. Ne? Irgendwann muss man mal gucken, dass die Nachfolge geregelt ist. Und jetzt hat die DWS das Ganze übernommen, führt aber das Konzept weiter. Nicht aber führt das Konzept weiter. Das finde ich eine langfristige Lösung. Und wenn ich jetzt morgen auf der Straße verunglücke, dann tut sich für den Fonds nichts. Für mich ja, aber für den Fonds ist alles in Ordnung.
Hoffen wir natürlich nicht.
Wir hoffen es nicht. Dass, alles gut.
Das, ja. Was passiert natürlich. Kommen wir dann noch zu den Rohstoffen. Denn das finde ich schon interessant und das ist ja auch immer wieder so ein Thema, wo Anleger manchmal so ein bisschen ja, ratlos davor stehen. Also ich habe das Gefühl, einige wenige kennen sich sehr gut aus mit Rohstoffen und viele sagen, boah, ja, weiß ich nicht. Worauf setzen Sie denn worauf setzt denn der Arero bei dem Thema Rohstoffe und wie bildet man das ab?
Also die normalen Aktienrenten werden abgebildet, indem man es einfach kauft. Rohstoffe kann man in dem Sinne nicht kaufen. Ich finde es auch schon fast unethisch, ne? Wenn man sagt, da ist ein Schweinebauch drin, den will ich ja nicht irgendwo lagern in Frankfurt oder so. Das heißt, da gibt es auch einen Index und da wird ein Swap abgebildet und Swap hört sich irgendwie unmoralisch oder nicht unmoralisch, hört sich irgendwie schlecht an. Aber der Swap ist über den normalen Nominalbetrag abgesichert, sodass kein Risiko dabei ist. Und die Abbildung ist günstig und so macht man das heute im Bereich Rohstoffe, um nicht in die Rohstoffe selbst investieren zu müssen. Ne? Sie wollen kein Öl in Frankfurt lagern oder Schweinebäuche oder ähnliche Sachen. Und Rohstoffe ist schon eine Sache, wo man natürlich viel diskutieren kann. Ich habe einen Kollegen, der sagt, ich würde es nie in Rohstoffe investieren. Okay, also ich überzeuge ihn dann, das klingt mir natürlich nicht. Und aber sie haben alle möglichen Inflations-Hedges praktisch drin, ob das jetzt Edelmetalle sind, ob das Öl ist oder so weiter. Also als Asset-Klasse mit 15% als Beimischung, Gold ist natürlich auch dabei, wenig ist das sicherlich keine schlechte Sache. Und von der Abbildung her kann man das eigentlich so ganz gut machen.
Jetzt haben Sie eben auch die Rendite angesprochen, die es über die letzten Jahre gab, so 6,6% pro Jahr im Schnitt über einen langen Zeitraum. Manche Anleger werden jetzt vielleicht sagen, ja gut, da schafft man mit dem MSCI World oder irgendwas anderes mehr. Aber ich finde, nur nochmal, um darauf zurückzukommen, Sie haben ja auch gesagt, das Risiko, die Volatilität ist halt beim Arero relativ gering. Nur Risikoklasse 3 von 7. Ja, können Sie dann verstehen, sagen wir es mal so, dass manche Anleger sagen, ja, was interessiert mich jetzt das Risiko? Ich will ja sehr langfristig investieren und lieber mehr Rendite. Was würden Sie da sagen?
Wenn ich langfristig Risiko habe und Geld verliere, ist es auch schlecht. Ist völlig klar. Ne? Also das heißt ja nur, dass die Schwankung da ist und das heißt, das nächste Mal kommt die Schwankung wieder und wieder und wieder und dann ist das Geld doch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auch mal weg oder positiv. Wenn man das Risiko ausharren kann, ich meine, ich würde es nie machen, kann ich auch einen Kredit aufnehmen und Areo auf Kredit kaufen, dann habe ich auch mehr Risiko. Aber für einen Privatanleger ist das einfach keine Vorgehensweise. Also ich würde das nie im Leben machen. Ich freue mich, wenn ich Geld habe und lege das an und freue mich, wenn es mehr wird. Nicht? Und mit der Schwankung kann ich leben. Die kann ich auch angucken aus der Vergangenheit, wie es gegangen ist. Ist mal runtergegangen, ist mal hochgegangen. Und das ist ja die Idee. Ich muss ein Risiko haben, das ich trage. Aber durch die Diversifikation wird das Risiko geringer. Und es ist doch klar, dass wenn ich nur in den MSCI anlege, World, der noch nicht mal Emerging Markets drin habe, der noch nicht mal Rohstoffe drin hat, der noch nicht mal Renten drin hat, dass wenn ich über die anderen zusätzlichen Assetklassen gehe, dass es einfach weniger riskant ist. Ne? Und das will ich als Anleger. Und wenn ich ins Risiko gehen will, dann kann ich immer noch eine Einzelaktie kaufen oder im Spielcasino mal auf eine Zahl setzen. Das ist eigentlich auch keine schlechte Strategie, wenn ich mal Risiko investieren will.
Es gibt auch von Marrero eine ESG-Variante. Vielleicht ganz kurz, Herr Professor Weber, wie sieht die aus? Und zuletzt hat man immer öfter gehört, will ich jetzt nicht explizit auf den Marrero beziehen, aber auch gehört, dass ESG ja immer mehr an Beliebtheit oder auch an Performance verloren hat. Wie sehen Sie das?
Also ESG-Variante ist so, dass Sie die Schlechten rausschmeißen und mehr in die Guten investieren. Die Schlechten sind eben die in den Bereichen ESG, eben in einem Rate, das wird so in 6 Kategorien eingeteilt und die Kategorie 5 und 6, da lässt man dann die Finger davon und investiert in die anderen rein. Und dann gibt es noch ein paar andere Bereiche, Industriebereiche, in die man gar nicht investiert und das ist die Idee. Und die Idee ist toll, machen praktisch alle so und ich wüsste auch nicht, wer es anders machen soll, aber ist deswegen natürlich problematisch, weil sich das ändert, der Fonds passt sich an, was auch die DWS macht. Aber nehmen Sie das Beispiel Atomenergie. Was ist Atom schlecht oder gut? Das ist, wenn ich in Mannheim bin, ist es schlecht. Wenn ich mal zum Frankreich zum Einkaufen gehe, ist es gut. Die EU hat sich damit rausgeredet, dass sie sagt, die Kohle ist schlecht und bei Gas und Atom muss man noch mal diskutieren. Das heißt, sie haben keine Standards. Nicht? Oder ich meine, ein Beispiel ist Nestle eine gute Firma oder eine schlechte Firma? Dann sagen viele Leute, ach Gott, die Kinder in Afrika, denen wird das Wasser weggekauft, ist schlecht. Man hört mal von einer anderen Sache, dass Nestle die beste Ernährungskampagne in Mexiko gestartet hat und die Volksgesundheit in Mexiko dramatisch erhöht hat durch diese Kampagne. Ah, toll. Also es gibt so viele Aspekte dabei, dass es schwierig ist, dieses eigentlich gute Denken von ESG abzubilden. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist auch, wenn Sie die saudi-arabische Ölfirma angucken, das ist Aramco, glaube ich, oder Saudi-Aramco, Wenn Sie die angucken, als die an die Börse gegangen sind, haben die Europäer gesagt, ah nee, Gott, nee, lass mal die Finger davon. Ne? Da haben es halt die Russen gekauft, die Chinesen. Ne? Also es ist schon schwierig und ich finde gut, dass wir dabei sind. Ich finde auch den Ansatz, den wir haben in ESG gut. Aber es ist nicht das Ende aller Tage, wie man ESG abbildet. Ne? Das ist eine spannende Diskussion und wir müssen was machen, weiß jeder. Und das ist ein Schritt, sich damit auch auseinanderzusetzen.
Lassen Sie uns auch noch ein bisschen auf die aktuellen Börsen blicken. Und ich denke mal gerade, wo es etwas unruhiger mal wieder wird, fragen sich viele Anleger, okay, welche Fehler sollte man jetzt eventuell nicht machen oder in welche Falle, in welches Fettnäpfchen nicht tappen? Vielleicht erstmal, wie blicken Sie denn aktuell auf die Börsen?
Das Tolle ist, ich blicke ja gar nicht auf die Börse im Konkreten. Ne? Also ich gucke dann, die Zukunft ist unsicher, die ist aber jetzt genauso unsicher wie sonst was, weil wenn man in die Vergangenheit guckt, es ist ja wirklich spannend, welche Sachen hätte man eigentlich gewusst. Ne? Hätte man gewusst, dass der Ukraine-Krieg kommt, hätte man gewusst, dass das und das passiert, hätte man vor 3 Monaten gedacht, dass Biden nicht mehr dabei ist. Also es gibt so viele Sachen, die man nicht weiß, weil die Zukunft eben unsicher ist. Das heißt, die gute Anlage heißt, mit der Unsicherheit der Zukunft umzugehen. Das ist die Sache. Nicht die Unsicherheit vorherzusagen, da können wir beliebig viele Beispiele machen, dass es nicht geht, sondern umzugehen. Und das ist eben so eine Strategie wie die Diversifikation und so weiter, die man machen kann. Und deswegen gucke ich auf die aktuelle Börsensituation in völliger Ruhe. Die Preise heute bilden mehr oder weniger die Zukunftserwartungen ab. Und wenn was passiert, kann ich es eh nicht wissen. Ne? Also nicht negativ und despektierlich, aber es ist völlig, völlig cool.
Es ist dann vielleicht ein Tipp, dass man sich auch, natürlich sagt man ja oft, aber von diesen tagesaktuellen Schwankungen gar nicht verrückt machen lassen soll, sondern wirklich, wie Sie jetzt sagten, langfristig investieren, langfristig gute Unternehmen oder gute Märkte ausmachen und nicht tagtäglich reingucken ins Depot.
Naja, man kann ja Folgendes machen. Ich sage immer mal, wenn einer sagt, aber ich muss doch reagieren, ich muss doch reagieren, ich muss doch was machen. Sag ich, ja, mach doch mal ein halbes Jahr ein Anlegertagebuch. Schreib dir einfach mal wegen jeder Woche oder jeden Tag, je nachdem, wie du dabei bist, auf, dass du sagst, wie wird für zwei Märkte oder irgendwas, wie wird sich der Zins entwickeln? Und dann liest du später nach, was rausgekommen ist. Nicht? Und in der Hälfte der Fälle stimmt's, in der Hälfte der Fälle stimmt's nicht. Nicht? Ich habe einen Spaß gemacht. Spaß, ich habe mal geguckt. Gerade Emerging Markets, die haben es mit dem Risiko schön angesprochen. Es stand mal eine Zeit, kann man ja nennen, ist länger her, stand mal eine Zeit im Handelsblatt, Emerging Markets ist zu riskant. Nächstes Jahr stand, Emerging Markets werden kommen. Nächstes Jahr stand, Emerging Markets haben es hinter sich. Alles stimmte nicht. Ne? Es ist einfach natürlich eine Auseinandersetzung und eine Meinung, aber investieren sollte man konsequent, langfristig und ausgewogen.
Es ist ja vielleicht auch ein Problem natürlich von Medien, Börsenmedien, betrifft uns ja auch, will ich uns ja auch nicht rausnehmen. Wenn wir zum Beispiel halt nur schreiben, ja, im Moment ist alles gut, lassen Sie Aktien mal beiseite, da wird natürlich kein Heft gefüllt, da wird natürlich keine Webseite gefüllt. Deswegen versucht man da ja schon immer mal zu gucken, wo gibt es Chancen, wo gibt es vielleicht mal keine Chancen oder wo sind Risiken. Aber deswegen ist ja schön auch, sich mit Ihnen drüber auszutauschen und immer auch diese Ruhe mal wieder hervorzuholen, also dass man sich nicht verrückt machen lassen sollte.
Naja, cool, jetzt kommt ja was da raus. Ne? Vorher haben die Leute immer gesagt, ach Gott, du redest immer nur. Ne? Aber 6,6 mit Risikoklasse 3 müssen sie erstmal hinkriegen. Ne?
Da kann
Aber
man
es
sich
ist,
nicht
ist, ja, ist,
beschweren.
ja, nee, ist ja alles in Ordnung. Ne? Aber sie wissen es ja nicht. Ne? Das ist so, wenn man so älter wird, hat man ja noch, und das Gedächtnis noch ein bisschen da ist, wie waren wir mal von Solarenergie begeistert? Ne? Da wurden den Leuten gesagt, du musst in Solar Aktien investieren. Ne? Ich weiß gar nicht, ob es heute in Europa noch welche gibt oder so. Ne? Und also es ist einfach, die Zukunft ist unsicher. Das ist teilweise auch beruhigend. Ne?
Jetzt haben wir wahrscheinlich dennoch, sage ich mal, auch bei Börse Online viele Stockpicker, die dann halt sagen, ja, okay, wir hatten es ja eben auch schon mal ein bisschen, das ist mir vielleicht so ein bisschen zu langweilig. Oder die sich jetzt auch die Frage stellen, wer vielleicht noch nicht so lange dabei war, ja, war es denn jetzt ein Fehler, Einzelaktien zu kaufen? Was würden Sie denn in so einem Fall sagen?
Also wenn ich Stockpicking mache, dann sollte ich Stockpicking so machen, dass ich sag mal die optimale Lösung des Stockpicking abbilde. Also ich könnte mir überlegen, dass ich sage, ich habe ein Depot, was jetzt nicht gerade zu gering ist, sondern mittelmäßig hoch ist und ich kaufe 10 verschiedene Aktien. Und dann picke ich mir aus 10 verschiedenen Aktien, dann habe ich schon einen Diversifikationseffekt. Mir fehlen zwar noch Renten und Rohstoffe oder andere Dinge, aber dann habe ich 10 verschiedene Aktien. Aber dann muss ich die 10 verschiedenen Aktien auch wirklich in unterschiedlichen Branchen, in unterschiedlichen Regionen machen. Ne? Und wir haben neulich mal, irgendwo habe ich gesehen, in Daten, achso, in irgendwo vom Online-Broker irgendwo, also will den Namen jetzt nicht nennen, von Online-Broker, was in den Depots ist, die 10 Werte, das ist wirklich nicht gut. Ne? Da ist dieses, wie ist es nochmal, Nivea, Nibiten, sagen helfen
Nvidia.
wir noch.
Nvidia.
Nvidia. Da ist Nvidia da, dann ist der nächste Chip-Hersteller da, ist noch irgendwas drin und dann sind drei E-Auto-Aktien drin. Das ist echt nichts. Ne? Das ist wirklich einfach zu riskant. Ne? Wenn Sie Stockpicking machen, sollten Sie sagen, ich nehme jetzt 10 Branchen und drei Regionen und ich gucke mal, was das beste Agricultural-Unternehmen in Indonesien ist. Das nehme ich jetzt, da beschäftige ich mal. Und dann nehme ich einen Chip-Hersteller aus Taiwan und dann und so weiter. Dann nähern Sie sich dem Portfolio an und vernichten Risiko durch Diversifikation. Das
Da,
wäre eine Sache,
ja.
die man machen könnte, ne? Auch
Ja.
bei Ihnen, ne? Zum Beispiel, dass man sagt, wie mache ich aus 10 verschiedenen Aktien, die ich picken kann, doch ein Portfolio, wo die Vola einigermaßen gering ist, ne? Und nicht diese unglaublich riskanten Sachen, ne? Wo auch das Geld ist ja auch weg zum Teil, ne? Also wirklich, da verlieren ja auch 40%, wenn man, oder 50%, wenn man die Aktienkurse anguckt, ne?
Nee, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Und das stimmt. Runter geht es meist immer schneller und heftiger als der Weg nach oben. Das ist halt so. Und was man nicht vergessen darf, vielleicht können Sie da auch noch einen Kommentar zulassen. Es ist, also langfristig, sagen wir mal so ganz grob vereinfacht, steigen die Börsen ja schon. Es ist ja aber nicht so, dass alle Aktien, also 100% der Aktien langfristig steigen, sondern wenn ich mich richtig erinnere, ist wirklich ein verschwindend geringer Prozentsatz der Aktien, die wirklich langfristig steigen. Die allermeisten verlieren sehr viel an Wert und nur die wenigen, das sind dann auf der Welt vielleicht ein paar hundert, die wirklich, wirklich langfristig gut laufen, ziehen ja auch diese ganzen Indizes mit nach oben, oder?
Das ist völlig richtig, bloß wissen Sie nicht, welche die sind.
Ja,
Ne? Das ist natürlich
genau.
ganz einfach. Sie sehen ja dann, das ist ja bei diesen sogenannten passiven Investieren oder auch mit Indizes, was ich da glaube, was viele unterschätzt wird, wie viel Aktivität da drin ist. Also der Index ändert sich ja doch dramatisch. Und das ist für mich schon, war mir auch nicht so klar, wenn ich Dow Jones nehme, der hat ja 30, glaube ich, dieser Tage noch 30 Aktien drin. Ich glaube, es gibt nur zwei Werte, die seit Anfang dabei sind. Ein oder zwei Werte, ne? Beim Dow Jones. Ne? Das heißt, es ist eine unheimlich, die Dynamik der Welt wird nicht in der Vorhersage, aber in der Wichtigkeit durch die Zusammensetzung des Index abgebildet. Und da sind ganz andere Unternehmen heute dabei. Ne? Und selbst unser DAX ist ja einerseits von 30 auf 40 hochgefahren worden. Und es wird ja auch immer wieder diskutiert, der eine fällt raus, der andere fällt rein, geht rein und so weiter. Da sieht man die Dynamik. Man ist zwar in dem Sinne passiv dabei, aber es passiert wahnsinnig viel. Das heißt, die Umstrukturierung der Welt wird schon abgebildet, aber nicht spekulativ, sondern im Investment. Das finde ich eben das Sache, was vielleicht mir auch früher nicht so klar war. Ne?
Wenn wir noch beim Thema wissenschaftlichen Investieren sind, einfach mal so als Nachfrage. Warum spielen zum Beispiel Immobilieninvestments beim Arero nicht so eine Rolle? Hat das einen praktischen oder wirklich einen handfesten Grund? Und wie würden Sie neuerdings sozusagen Kryptowährungen in diesem Kontext einschätzen? Weil da gibt es ja auch immer mal wieder Studien, wo man aber gucken muss, wer hat welche Interessen, die sagen, Mensch, so eine Beimischung von 1, 2, 3% Bitcoin hilft einem Portfolio in Rendite und aber auch Volatilitätsfragen.
Immobilien ist sicherlich eine gute Anlageklasse, eine wichtige Anlageklasse. Man muss ja abstrakt überlegen, was sind überhaupt Anlageklassen? Das können Briefmarken sein, Oldtimer, alles Mögliche halt. Und Immobilien sind sicherlich eine der zentralen Anlageklassen. Bei den Leuten, die Geld haben und anlegen, das sind ja, wenn man in Deutschland nochmal zurückgeht, ja sowieso nur 20% der Leute und dann von, sagen wir, von den Leuten im oberen Vermögensteil vielleicht 50. Die haben fast alle Immobilien und als Anlageklasse schon da. Und die optimale Anlage ist ja nicht nur sowas wie Arero, sondern Arero plus, was man sonst noch hat. Also Humankapital, Immobilien und andere Sachen. Und da muss man sich dann Gedanken machen, das ist aber eine andere Sache. Und dann ist es besser, diese Immobilien rauszulassen und dann eben sein Arero-Depot mit dem Immobiliendepot und vielleicht seinem Verdienst, den man in der Zukunft hat, zusammen als Portfolio betrachten. Und das ist eigentlich die Königsklasse, die man machen sollte. Und wenn man Krypto nimmt, das ist bei mir so, entschuldigen, da bin ich zu alt, ne? Da weiß ich zu wenig. Ich weiß letztendlich noch nicht genau, was es ist. Also das finde ich eben an einer Aktie finde ich das toll. Das ist einfach, bin ich wirklich begeistert. Das ist ein Unternehmertum, das heute verbrieft ist. So ein Unternehmertum gibt es schon seit 2000 Jahren. Ne? Das verstehe ich. Kann man pleite gehen, aber Unternehmer rauchen dickere Zigarren im Durchschnitt und da bin ich beteiligt dabei. Anleihe ist auch ganz klar, Rohstoffe ist auch ganz klar. Und deswegen halte ich für mich nur die Sachen, von denen ich was verstehe. Krypto verstehe ich zu wenig. Und wenn ich 1, 2% nur investieren würde, wäre es Show, weil es eh zu wenig ist. Und wenn ich mehr investiere, lasse ich lieber die Finger davon.
Nur weil Sie es jetzt schon mehrfach angesprochen haben, Herr Professor Weber, ich will nicht drauf rumreiten, aber wie ist denn das, wenn man älter wird, auch mit dem, also nicht grundsätzlich, sondern auf die Börse bezogen, zum Beispiel mit Kapitalentnahmen? Das ist ja auch immer so eine Frage. Bei mir ist es ja erstmal Vermögensaufbau. Also ich mache meistens sparplanmäßig ab und zu mal einen Kauf und baue ja mein Vermögen erstmal auf. Ich denke jetzt noch nicht an Entnahme. Aber wie, auch auf wissenschaftlicher Basis, wie entnimmt man denn seinem Portfolio irgendwann das Geld?
Also tolle Frage, das sollte man eine Zusatzsendung machen. Also ich will jetzt die Frage nicht abwerten, aber das ist wirklich ein Punkt, den ich außerordentlich wichtig finde, wo wir auch schon einiges gemacht haben, den ich total spannend finde, weil viele Regeln, die den Leuten mitgegeben werden, also sind 65, haben 200.000 auf dem Konto liegen, eine Lebensversicherung ist ausbezahlt worden, was sie dann machen, sind auch viele Regeln falsch. Also wissenschaftlich einfach falsch. unfundiert. Also wenn einer gesagt wird, du sollst anlegen 100 minus Alter, gibt es keine, ich sag mal, Nutzenfunktion. Das ist bei uns das Modell, in dem wir rechnen, gibt es praktisch keine Nutzenfunktion, deren Ergebnis das als optimale Anlagestrategie macht. Ne? Das heißt, man soll im Alter ruhig noch was Riskantes anlegen, aber es ist wirklich eine komplexere Sache, die ich außerordentlich wichtig finde, mit der wir uns auch beschäftigen und wo man sagen muss, ein bisschen Risiko im Alter ist schon sinnvoll. Ist gar nicht einzusehen, wenn ich 50 bin, bis 65 das Risiko nehme, aber von 65 bis erwartet Lebensalter 83 nehme ich kein Risiko. Aber es ist eine komplexere Sache, mit der wir uns beschäftigen und die hoffentlich für die Leute immer noch wichtiger wird. Ne? Denn sie sparen ja, um zu konsumieren. Das ist das ganze Ziel. Ne? Das ist ja die Idee. Sie wollen ja den goldenen Rollator am Schluss haben.
Dann machen wir darüber mal in einem weiteren Interview in der Zukunft, räumen wir dem mal mehr Zeit ein, dass man da mal guckt, wie ist denn das, wenn man das Kapital aufgebaut hat, wie entnimmt man das denn dann und wie verkonsumiert man das am besten?
Ja, wir haben zum Beispiel auf der Behavioral Finance Website einen Simulator entwickelt, wo wir das mal simulieren kann, wenn Sie anlegen, was passiert, weil Sie haben auch da Risiken. Wenn Sie riskant anlegen, kann sein, dass Sie mit 80 kein Geld haben, das wollen Sie vermeiden. Oder das andere Risiko ist, dass wenn Sie mit 85 sterben, dass Sie zu viel Geld haben. Das wollen nicht Ihre Erben, aber Sie wollen es vielleicht vermeiden. Ne? Und das sind so Trade-offs, die man wirklich auch berechnen muss. Man muss es einfach berechnen. Und
Dann kommen wir doch, Herr Professor Weber, so langsam zum Schluss des Interviews. Vielleicht nur ein, zwei abschließende Fragen. Wir hatten es ja schon mal so ein bisschen angesprochen. Welche Fehler begehen Anleger denn Ihrer Meinung nach zu viel? Oder welche begehen sie überhaupt? Jetzt nochmal zusammengefasst und wie macht man es besser?
also ich glaube, ein Hauptfehler ist, dass man denkt, an der Börse muss was machen. Also diesen Aktivismus, den man hat. Das ist ja auch so in uns drin. Ne? Also ich bin jetzt ein Bauer und ich denke mir, wenn ich am Feld mehr arbeite, kriege ich mehr raus. Ne? Und dann denke ich, wenn ich in das ist ja bei uns wirklich drin, ne? Dass man mehr arbeitet und mehr Erfolg damit hat. An der Börse ist es eben so die ruhige Hand. Und das ist gegen die Intuition vielleicht, da was zu machen. Und das ist einfach ein Fehler, aber nicht Negativfehler. Das ist einfach in uns drin. Und man muss sich zwingen, sich an Regeln zu halten. Und das kann man auch so machen, dass man dann einmal im Jahr oder zweimal im Jahr einen Tag festlegt, wo man sich das wieder anguckt und ansonsten die ruhige Hand lässt. Ne? Also idealerweise würde ich sagen, man macht ein, zweimal im Jahr, legt man einen Tag vorher fest, 13. Mai und Ende Oktober, irgendeinen beliebigen Tag und guckt sich dann die Strategie an und denkt mir, naja, Glück gehabt, Pech gehabt. Aber dieser Aktionismus, das ist ein Fehler. Ich muss jetzt das Kurs in die Runde gehen, ich muss es kaufen, ich muss nachkaufen und so weiter. Ne? Und das ist wirklich ein Fehler der Leute. Und man sieht es in den Portfolios, die wir reingucken dürfen von Banken, dass die Leute das eben machen. Das finde ich ein Fehler.
Das ist sicherlich
Eigentlich der Hauptfehler, wenn Sie wollen. Ja.
ein Fehler, der dann vermutlich viel Rendite kostet. Aber haben Sie sonst noch einen Tipp, auch aus Ihrer Erfahrung, vielleicht was auch mal selbst passiert ist? Was war denn halt so ein Fehler, der sehr viel Rendite gekostet hat?
Ja, ein Fehler ist natürlich, dass man denkt, man könnte, also bei mir, um mich anzusprechen, ich muss vorsichtig mit Alter sein, in der Jugend, da ist es dann so gewesen, dass ich denke, durch eine Anlagestrategie werde ich reich, schnell reich werden. Das ist ja die Idee. Not? Und da habe ich dann von meinem ersten verdienten Geld Optionen gekauft und die habe ich dann direkt das ganze Geld verloren. Die Idee, dass man an der Börse schnell reich wird, das hört sich zwar immer gut an, aber es ist eine Vermögensanlage. Es ist keine Spekulation. Natürlich kann man durch Spekulation reich werden, aber man kann durch Spekulation arm werden. Und diese Idee, dass Aktie Unternehmertum ist, das ist für mich die vorwiegende Sache. Deswegen erzähle ich es auch immer wieder mal im Interview.
Herr Professor Weber, herzlichen Dank. Ich würde sagen, das waren noch jetzt wichtige Worte, auch in dieser eher unruhigeren Börsenzeit. Ich meine, wir haben jetzt noch keine Krise, aber es ist mal wieder etwas unruhiger geworden und ich merke, dass das einige Anleger, gerade auch die neuer am Markt sind, da etwas verunsichert wurden. Ich denke, da konnten wir heute mehr Ruhe, wieder mehr Langfristigkeit reinbringen. Ganz herzlichen Dank.
Herr Kovic, vielen Dank für die Fragen und mal gucken, was die Leute so meinen. Ja.
Herr Professor Weber, gerne dann bis zum nächsten Mal, bis zum Entnahmeplan. Und wie immer bleibt mir somit hier am Ende nur zu sagen, und heute passt es wieder wie die Faust aufs Auge, bleibt investiert.